SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Besserer Schutz vor Krebs. Die Toleranzgrenzwerte fürs radioaktive Gas Radon werden verschärft. Doch kein Börsengang der CS-Tochter.
Ich würde jetzt das als riesigen Glaubwürdigkeitsverlust der CS interpretieren,
sagt CS-Kritiker Rudolf Stramm. Was entgegnet der CF-Chef persönlich? Zwei Männer und ihr schweres Schicksal. Der Chinese Liu Rengwang überlebte Folter und Beamtenwillkür. Heute ist er frei, aber ein gezeichneter Mann. Und Sergio De Vecchi, vom Heimkind wurde er Heimleiter und versuchte, einiges besser zu machen, als er erst erlebte. In einem Buch schildert er seine Geschichte und bei uns um 13 Uhr im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Radon, das radioaktive Gas, schlummert überall im Boden unter uns, natürlicherweise. Es dringt von unten her in die Häuser ein. Zerfällt es, gelangen die Zerfallsprodukte des Gases in die Lunge und können dort Lungenkrebs verursachen. Der Bundesrat schraubt daher jetzt die Grenzwerte für die Radonbelastung in Wohnräumen deutlich herunter, um uns zu schützen. Das kann aber finanzielle Folgen haben für alle, die Häuser besitzen. Gaudenz Wacker.
Ein ganz natürliches Gas kann tödlich sein. 200 bis 300 Todesfälle verursachen Radon jedes Jahr, heißt es beim Bundesamt für Gesundheit, BAG. 1000 Becquerel pro Kubikmeter beträgt der Grenzwert heute in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Nun senkt der Bundesrat diesen Wert stark um 2/3 auf neu noch 300 Becquerel pro Kubikmeter. Damit fallen entsprechend mehr Gebäude in den roten Bereich über dem neuen Referenzwert. Bis zu 100.000 Häuser in der Schweiz liegen nach Angaben des BAG über dem neuen Wert, etwa jedes 10. Gebäude. Hohe Radonkonzentrationen finden sich vor allem im Jura und Alpenbogen. Betroffen sind damit etwa die Kantone Wallis, Tessin, Graubünden, Neuenburg oder Jura. Wer heute ein Haus besitzt, das über dem neuen Referenzwert liegt, muss vorerst nicht handeln. Aber bei Renovationen, etwa bei energetischen Sanierungen, soll der neue, deutlich tiefere Referenzwert greifen. Und bei sehr hohen Belastungen können Kantone eine Radonsanierung anordnen. Eine Pflicht zur Sanierung gibt es bei Schulen und Kindergärten. Hier brauche es in Zukunft sicher mehr Radonsanierungen, heißt es beim BAG. Eine Sanierung eines Einfamilienhauses kostet bis zu 8'000 Franken, schätzt das BAG. Der Hauseigentümerverband Schweiz geht von bis zu 15'000 Franken aus. Er bezweifelt auch, dass die bis zu 300 Radon-Todesfälle pro Jahr einzig und alleine auf Radon zurückzuführen seien und wehrt sich gegen den neuen, tieferen Referenzwert. Doch dieser kommt nun. Er gilt ab dem 1. Januar 2018, zusammen mit weiteren, neuen, strengeren Regelungen im Bereich des Strahlenschutzes, etwa in der Medizin beim Röntgen oder in der Luftfahrt, wo das Personal ebenfalls strahlenexponiert ist.
Gaudenz Wacker aus dem Bundeshaus. Zu den weiteren Nachrichten im Überblick mit Julia Villino, auch aus dem Bundeshaus.
Wer falsch parkiert oder beim Kiffen erwischt wird, zahlt eine Buße. Nur bei leichten Verstößen gegen das Straßenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz gibt es heute ein solches einfaches Ordnungsbußenverfahren. Künftig sollen aber auch leichte Verstöße gegen 16 weitere Bundesgesetze mit Bußen erledigt werden können. Der Bundesrat hat die sogenannte Bußenliste erweitert und die Höhe der einzelnen Bußen festgelegt. So sollen künftig etwa die Abgabe von Alkohol an Jugendliche oder das Tragen einer geladenen Waffe einfach und rasch gebüßt werden können. Bisher ist dafür ein Verfahren der Staatsanwaltschaft nötig. Die Änderung der entsprechenden Verordnung ist nun in der Vernehmlassung. Internetkriminalität wird auch in Zukunft eine Bedrohung für die Schweiz sein, meint der Bundesrat. Deshalb hat er eine weitere Strategie zur Bekämpfung dieser Kriminalität in Auftrag gegeben. Die neue Strategie soll der aktuellen Bedrohungslage entsprechen und für die Jahre 2018 bis 2023 gelten. Die jetzige Strategie läuft Ende dieses Jahres aus. Die 30 Stellen, die zum Schutz vor Cyberrisiken geschaffen worden waren, sollen unbefristet bestehen bleiben. Die Schweiz wird sich während den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 erneut in einem House of Switzerland präsentieren. Das hat der Bundesrat entschieden. Ziel sei es, die Schweiz als attraktives und innovatives Land einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, heißt es in einer Mitteilung. Der Bundesrat stellt dazu 4,4 Millionen Franken zur Verfügung. Für die Untervermietung von Wohnungen sollen künftig strengere Regeln gelten. Nach dem Nationalrat ist auch die zuständige Kommission des Ständerats dafür. Im entsprechenden Vorstoß wird argumentiert, die Untervermietung habe sich zum Geschäftsmodell entwickelt, auch mit Blick auf Plattformen wie Airbnb. Zwar kann sich der Vermieter bereits heute gegen die Untervermietung wehren, in der Praxis sei dies aber nur schwer umzusetzen. Folglich brauche es eine genauere Regelung. Innerhalb von 2 Jahren muss jetzt ein Vorschlag ausgearbeitet werden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace erhält Zugang zu Dokumenten über das Kernkraftwerk Bitznau. Ein Teil der rund 1000 Seiten darf aber eingeschwärzt werden, wie das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Dabei geht es um Informationen über den Reaktordruckbehälter. Diese Information musste die Betreiberin Axpo 2011 vorlegen für die Verlängerung der Betriebsbewilligung des Kraftwerks. Greenpeace hatte den Zugang mit dem öffentlichen Interesse begründet. Das Gericht wertet nun aber das Geschäftsgeheimnis höher und gewährt nur teilweise Zugang. Die Dokumente werden aber erst veröffentlicht, wenn die Behörden über eine Wiederinbetriebnahme des Reaktors entschieden haben. Block 1 des Kraftwerks ist seit 2 Jahren abgeschaltet. In der Türkei haben die Behörden bei landesweiten Razzien rund 1000 Personen festgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, die Aktion habe sich gegen Anhänger der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei gerichtet. Die Festgenommenen sollten nun in die Hauptstadt Ankara gebracht werden, hieß es weiter. Die türkische Regierung macht den Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom letzten Juli verantwortlich. Gülen, der in den USA im Exil lebt, weist den Vorwurf zurück. Das Wetter. Heute und morgen ist es stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen und Schnee. Im Norden schneit es teils bis ins Flachland. In den Alpen und im Süden liegt die Schneefallgrenze vorerst noch zwischen 1300 und 1800 Metern. Es ist kühl mit nur 3 bis 8 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.
Nun also doch nicht. Die Credit Suisse verzichtet darauf, einen Teil ihrer Schweizer Tochter an die Börse zu bringen. Damit wollte die Bank eigentlich frisches Kapital besorgen. Doch das will sich die CS nun auf einem anderen Weg beschaffen. Als Kehrtwende will die Bank den Strategiewechsel aber nicht verstanden wissen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Einige Investoren hatten sich schon die Hände gerieben. Sie freuten sich darauf, dass die Credit Suisse einen Teil ihrer gut laufenden Schweizer Tochter in diesem Jahr an die Börse bringen würde, dass sie bald Aktien dieser CS-Tochter kaufen könnten. Doch daraus wird nun nichts. Die Credit Suisse will das benötigte frische Kapital stattdessen durch eine normale Kapitalerhöhung beschaffen. Das heißt, dass sie neue Aktien der Konzernmutter herausgeben wird, um so rund 4 Milliarden Franken aufzutreiben. Eine Kehrtwende? Nein, sagt die Chan Tiam. Der Chef der CS betont, das Hauptziel damals im Herbst 2015, als er die Idee eines Börsengangs präsentiert habe, sei gewesen, im Jahr 2017 frisches Kapital aufzutreiben.
La fin, c'était de lever du capital en 2017. C'était toujours dans nos plans. On montrera tout à l'heure les pages où on l'a dit en 2015.
Genau das, nämlich Kapital aufzutreiben, tue die CS jetzt, so Tiam. Die Option, das statt via Teilbörsengang über eine normale Kapitalerhöhung zu tun, habe im Herbst 2015 schlicht nicht bestanden. Damals war die Bank geschwächt, das Geschäft harzte, das Kapitalpolster war dünn. Damals sah Tiam einen Ausweg darin, einen Teil des gut laufenden Schweizer Geschäfts an die Börse zu bringen. Oder salopp formuliert, einen Teil des Tafelsilbers zu verkaufen. Doch das ist heute offenbar nicht mehr nötig. Die CS kommt auch ohne diesen Kniff zu frischem Kapital. Das heißt aber auch, die rund 20 Vollzeitangestellten und die externen Berater, die bis jetzt hinter den Kulissen unter Hochdruck den Börsengang der Schweizer Tochter vorbereitet hatten, haben das umsonst getan. Tiam rechtfertigt sein Zögern damit, dass er schlicht nicht früher habe handeln können. Er habe zuerst den letzten großen offenen Rechtsfall in den USA aus der Welt schaffen müssen, inklusive Milliardenzahlung. Denn man könne ja schlecht den Aktionären sagen, gebt uns Geld, um eine Buße zu bezahlen.
Dire à des actionnaires, donnez-nous du capital pour payer une amende, c'est pas une proposition attractive.
Das sei kein attraktives Angebot, so Tiam. Es gibt aber auch Kritiker, die im Zögern der Bank und im nun erfolgten Kurswechsel einen Nachteil sehen. Zu ihnen gehört Rudolf Stram. In der Wirtschaftswoche von Radio SRF sagte er mit Blick auf den Börsengang:
Ich glaube, es war ja auch ein gewisses Versprechen an die Börsenwelt. Und das jetzt zurückzunehmen, das nützt sicher der Reputation auch nicht.
Immerhin, das monatelange Rätselraten, wie die zweitgrößte Schweizer Bank ihr dünnes Kapitalpolster aufstocken wird, ist nun beendet.
Evelyn Kobler, und wir bleiben gleich beim Thema Wirtschaft. Alitalia droht das Grounding. Das müssen Sie als Passagiere jetzt wissen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das aktuelle Beispiel: Die Piraten sind zurück am Horn von Afrika. Gefoltert, verurteilt, befreit. Wie der chinesische Lastwagenfahrer der Beamtenwillkür entkam. Und die Frage: Wird China ein Rechtsstaat nach unserem Verständnis dank der laufenden Justizreform? Swissair Grounding, was sich schmerzlich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt hat, droht jetzt Italien. Die Italia, die Alitalia, hat noch kaum Geld für Kerosin. Industrieminister Calenda will die Alitalia trotzdem nicht retten, höchstens einen Überbrückungskredit sprechen, bis ein Käufer gefunden ist. Sonst bleibt der Konkurs. Vorläufig geht der Flugbetrieb aber weiter. Frage an Franco Battel in Rom: Wie lange fliegt die Alitalia noch, wenn jetzt die Kundschaft weiß, dass die Alitalia dermaßen angeschlagen ist?
Ja, der Wirtschafts- und Industrieminister hat versprochen, dass die gekauften Tickets, die sollen gültig bleiben. Und er hat gleichzeitig auch versprochen, dass der Flugbetrieb aufrechterhalten wird. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass die Kasse der Alitalia eigentlich leer ist, dass das Geld, das dort noch vorhanden ist, das wenige vielleicht für ein paar Wochen reicht, aber sicherlich nicht für Monate. Und daraus ergibt sich natürlich ein Widerspruch.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Alitalia schneller schlecht geht, die wächst mit diesen Bekanntmachungen jetzt.
Ja, ich denke eben vor allem, weil der Flugbetrieb ja aufrechterhalten werden soll, stellt sich eine Finanzierungslücke jetzt. Und der Wirtschafts- und Industrieminister hat gesagt, eventuell könnte der Staat diese Lücke mit einem Überbrückungskredit füllen. Nur weiß man nicht, wohin diese Brücke, also wohin dieser Überbrückungskredit führen soll. Und es ist auch nicht klar, woher dieses Geld kommen soll. Denn die EU, Brüssel, hat Italien eigentlich beauftragt, in diesem Jahr Geld zu sparen und nicht zusätzliches Geld auszugeben. Und dann wäre ein solcher Überbrückungskredit auch ein Eingriff in den Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften und müsste von Brüssel, von der EU auch bewilligt werden. Also hier gibt es sehr viele Fragezeichen.
Es stehen ja sehr viele Arbeitsplätze auf dem Spiel, geschätzte 30.000. Angenommen, unter diesen Umständen würde Brüssel grünes Licht geben, damit Italien einen Überbrückungskredit geben kann, bis ein Käufer gefunden ist. Die Frist, die er genannt ist, sind 6 Monate. Wie viel würde das kosten, die Alitalia zu unterstützen während 6 Monaten?
Es ist die Rede von mehreren 100 Millionen Euro, die der Weiterbetrieb der Alitalia während der nächsten Monate kosten könnte. Für den italienischen Staat könnte die ganze Sache aber noch teurer werden, nämlich dann, und davon ist ja auszugehen, dass es zu zahlreichen Entlassungen kommt. Dann müssten für diese Leute ja Arbeitslosengelder ausbezahlt werden. Also man spricht hier von einem Milliardenbetrag, den Alitalia den Staat in den nächsten Monaten kosten könnte.
Momentan sind natürlich keine Käufer in Sicht. Wenn schon nicht die ganze, die großverschuldete Airline, welche Teile könnten interessant sein für potenzielle Käufer?
Zuallererst werden hier immer wieder die sogenannten Slots erwähnt, also die Start- und Landerechte, die Alitalia in Italien, aber auch im Ausland besitzt. Die sind begehrt und für die könnte die Fluggesellschaft wahrscheinlich ziemlich viel Geld lösen, das dann eben an die Gläubiger gehen könnte. Aber auch das gut qualifizierte Personal ist sicherlich ein attraktiver Teil der Alitalia-Fluggesellschaft. Das heißt, vor allem die Piloten, die sind gesucht, die haben auch zum Teil eine sehr große Erfahrung. die könnten nun abgeworben werden. In den italienischen Zeitungen wird heute auch schon darüber spekuliert, eben, dass sehr viele bald schon Angebote erhalten könnten. Ich denke, je besser ausgebildet das jemand ist, desto einfacher wird es sein, schnell wieder einen neuen Job zu finden.
Wie gesagt, 30.000 Stellen stehen auf dem Spiel, 12.000 davon direkt bei Alitalia. Wenn jetzt Teile von Alitalia wirklich verkauft werden, wie viele dieser 12.000 Stellen können dann noch gerettet werden?
Das ist schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es einige Tausend sein können. Vor allem auch eben, wie Sie gesagt haben, wenn ein Teil verkauft würde, würde ein Teil der Angestellten tatsächlich weiterhin Arbeit haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Konkurrenz, die Billig-Airlines, nun ihr Italien-Geschäft aufstocken werden, also zusätzliche Flüge beispielsweise in Italien anbieten werden. Und auf diese Weise könnten auch zusätzliche Stellen entstehen. Klar ist aber, und davon gehen hier in Italien eigentlich alle Beobachter aus, dass unter dem Strich am Schluss trotzdem mehrere tausend Leute ihre Arbeit verlieren werden. Es wird am Schluss ein kräftiges Minus leider resultieren.
Danke für die Einschätzungen, Franco Battel in Rom. Die unrühmlichen Nachfolger von Captain Jack Sparrow. Bis 2011 sorgten Seepiraten am Horn von Afrika für Schlagzeilen. Hunderte von Schiffen wurden angegriffen, Hunderte von Millionen an Lösegeld bezahlt und Seeleute getötet. Doch dann, 2012, kehrte abrupt Ruhe ein. Seit ein paar Wochen allerdings macht das Thema wieder Schlagzeilen, die Piraten sind wieder da. Eine Überraschung ist das nicht, denn Probleme, die nicht wirklich gelöst worden sind, haben die unangenehme Eigenschaft, plötzlich wieder aufzutauchen. Fredrik Steiger.
Die Zahlen sprechen für sich. 2011 gab es vor der somalischen Küste 240 Piratenangriffe. Ein Jahr später keine einzige erfolgreiche Attacke mehr. Was war passiert? Der Kampf gegen die Piraten wurde gewaltig intensiviert. Schiffe passierten die Meerenge von Aden mit erhöhter Geschwindigkeit. Manche hatten private Sicherheitsteams an Bord. Viele schlossen sich bewaffneten Konvois an. Zeitweise patrouillierten mehr als zwei Dutzend Kriegsschiffe der EU, der NATO aus China, Russland, Indien und Iran in den gefährlichen Gewässern. Für Potengal Mukundan, Direktor des Seefahrtsbüros der Internationalen Handelskammer, ist klar:
The role of the navies in Somalia is absolutely vital. If the navies leave this area and go away, they will be complete.
Die Rolle der Marineeinsätze sei entscheidend. Sobald sie sich zurückziehen, kehrt das Problem zurück. Denn
The pirates are totally opportunistic pirates.
Die Piratenbanden seien gänzlich opportunistisch. Die Financiers dahinter, die oft in London sitzen, wo es eine große somalische Exilgemeinde gibt, stellen eine Kosten-Nutzen-Rechnung an. Wird der Kampf gegen die Seebeuter intensiviert, verlegen sie ihre Tätigkeit auf andere Geschäftsfelder, auf den illegalen Drogen-, Rohstoff- oder Menschenhandel. Seit 2012 ist die Bekämpfung der Piraten überaus erfolgreich, aber ungemein teuer. Zu Buche schlagen höhere Treibstoffkosten wegen Schnell- und Umwegfahrten, Kosten für die Marine-Großeinsätze und für privaten Geleitschutz. 7 Milliarden Franken beträgt der finanzielle Schaden durch die Piraterie vor Somalia. Der Preis für Lösegelder macht dabei den kleineren Anteil aus. Die Sicherheitsmaßnahmen sind weitaus teurer. Weshalb die Anti-Piraterie-Maßnahmen heruntergefahren wurden, nachdem es kaum noch Angriffe gab. Die NATO beendete ihre Operation Ocean Shield 2016, erklärt ein dänischer Offizier im NATO-Fernsehkanal.
Today the picture has very much changed. It's delighted to see that there's not this kind of activity anymore. The patterns have changed.
Die Lage habe sich ja beruhigt. Auch die EU-Marineoperation Atalanta wurde reduziert. Zurzeit sind bloß noch zwei Fregatten und zwei Aufklärungsflugzeuge im Einsatz. Resultat: Allein in den vergangenen Wochen gab es plötzlich wieder gleich ein Dutzend Angriffsversuche. Die Vereinten Nationen, die das Mandat für die Anti-Piraterie-Operationen erteilt haben, sind besorgt.
The number of reports we've seen recently, is troubling,
sagt UNO-Chefsprecher Stefan Dujarric. Die Netzwerke sind flexibel, die Piratenbanden sofort wieder da, sobald der Druck auf sie nachlässt. Die Piraterie vor Somalia wurde nie an der Wurzel bekämpft, sondern stets bloß mit Symptomtherapie. Das Grundproblem, so Potengal Mukundan, bleibt.
There's no doubt about it that the fact that Somalia is a failed state is the primary reason.
Somalia sei ein gescheiterter Staat. Nachhaltig wäre einzig die Pirateriebekämpfung an Land.
What we need is the local community in Somalia taking action against their local.
Im Land selber müsste gegen die Piraten und ihre Drahtzieher vorgegangen, müssten Gerichtsverfahren durchgeführt werden. Und vor allem bräuchte es legale berufliche Perspektiven für jene, die sich erneut, notabene für wenig Geld bei hohem Risiko, als Piraten verdingen. Verschärft wird die Situation aktuell durch die Hungerkrise in Ostafrika und im Jemen, durch das Chaos in der abtrünnigen somalischen Provinz Puntland. Es spricht also wenig dafür, dass das Drama der Seepiraterie vor Somalia bald wirklich zu Ende geht.
Sie hören Rendezvous, es ist 10 vor 1. Widerstand lohnt sich, selbst in China. Im Land, das immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird, aktuell wegen der Todesstrafe, auch in dem Land gelingt es Einzelnen, sich gegen Behördenwillkür zu wehren. Das zeigt das Beispiel von Liu Rengwang. Martin Aldrovandi hat den Mann mit dem eisernen Willen getroffen.
Liu Rengwang öffnet die Tür zu seinem kargen Steinhaus. Mitten im Wohnzimmer steht ein schwarzer Metallofen. An den Wänden hängen vergilbte Plakate von chinesischen Popstars. «Nehmen Sie Platz», sagt Liu, der mit seiner Frau seit 3 Jahren hier wohnt. Am Stadtrand von Luoyang im nordchinesischen Shanxi. Das Steinhaus war früher eine Primarschule. In das eigene Haus konnten Liu und seine Frau nicht mehr zurück. Es war zerfallen. 5 Jahre lang saß Liu in verschiedenen Gefängnissen. Ein Beamter im Dorf wurde ermordet. Die örtliche Polizei verdächtigte Liu und nahm ihn daraufhin fest. Sie haben mich in einen Metallkäfig gesperrt. Nur mein Kopf und die beiden Hände schauten heraus. Dann übergossen sie meinen Kopf mit heißem Wasser. Immer und immer wieder. Die Beamten hätten ihn an den Armen aufgehängt, Stäbchen in die Ohren gesteckt und ihn immer wieder geschlagen. Das Ziel, Liu Rengwang sollte gestehen, dass er den Dorfbeamten ermordet habe. Ich habe nichts getan, was sollte ich denn gestehen? Irgendwann hielt ich die Folter aber nicht mehr aus. Sie dauerte über 2 Monate lang. Da gibt jeder auf. Wer hält so etwas denn aus? Er habe den Mord schließlich gestanden. Ein lokales Gericht verhängte in erster Instanz die Todesstrafe. Liu konnte seinen Anwalt nicht beiziehen. Mein Anwalt ist 8-mal aus Peking angereist. Jedes Mal wurde er davon abgehalten, mich zu sehen. Die Beamten sagten, das hier sei Luoyang und nicht Peking. Er könne mich hier nicht einfach so besuchen. Die Behörden hier interessieren sich nicht für das Gesetz. Sie sind das Gesetz. Mit Hilfe von seiner Schwester, die in Peking wohnt, zog Liu Rengwang den Fall weiter. Das Urteil der zweiten Instanz: lebenslänglich. Nach 5 Jahren Haft wird Liu schließlich entlassen. Die dritte Instanz kam zum Schluss, dass er unschuldig ist. Doch die Haft und die Folter haben Liu schwer gezeichnet. Der 54-Jährige hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, klagt über Rückenbeschwerden und Kopfschmerzen. Seine frühere Arbeit als Lastwagenfahrer kann er nicht wieder aufnehmen. Liu ist arbeitslos. Liu Rengwang kramt mehrere Bilder hervor. Es sind simple Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die Foltermethoden zeigen. Liu hatte nach seiner Entlassung einen Künstler beauftragt, der seine Tortur zeichnen sollte. Er bezahlt ihm dafür umgerechnet 15 Franken. Die Bilder wurden in Chinas sozialen Medien geteilt. Auch einige chinesische Medien berichteten über seinen Fall. Liu erhielt von der Regierung schließlich eine Entschädigung von 500.000 Yuan. Umgerechnet rund 70.000 Franken. Das sei zwar viel Geld, sagt Liu, aber es sei nicht genug. Es reicht nicht für die Anwaltskosten, für die Qual, die meine Familie erlitt. Ich habe meinen Job verloren und mein Haus. Und erst all die verlorenen Lebensjahre. Außerdem hat sich bis jetzt niemand bei mir entschuldigt. Liu Rengwang will gegen die Täter klagen, gegen die Behörde, die ihm das alles antat. Angst, dass er nochmals verhaftet würde, sagt er, habe er keine. Schlimmer könne es nicht mehr werden. Ich verlange nicht viel. Ich will eine Entschuldigung, und zwar eine öffentliche Entschuldigung, und dass die Behörden, die Täter, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie müssen sich vor mir und vor der Gesellschaft verantworten. Die Lokalbehörden, sagt er, würden ihn seither einfach ignorieren. Außerdem habe er gehofft, dass der Fall des ermordeten Beamten rasch aufgeklärt würde. Doch der richtige Täter wurde bis heute nicht gefunden. Für die Behörde ist der Fall abgeschlossen.
Der willkürlich verhaftete Mann ist zwar von der Folter gezeichnet, aber er ist immerhin der Todesstrafe entronnen. Nochmals zu Ihnen, Martin Aldrovandi. Wie vielen Menschen gelingt es, wie Liu Rengwang sich zu retten? Oder anders gefragt, ist er ein Einzelfall?
Er ist sicher kein Einzelfall, aber jetzt genaue Zahlen, wie viele Menschen betroffen sind oder sich eben wehren können, die gibt es nicht. In Liu's Fall ist es sicher so oder war es so, dass die Aufmerksamkeit ihm sicher geholfen hat. Also er hat diese Bilder ja zeichnen lassen und diese Bilder der Foltermethoden, die haben China erschüttert. Da haben auch die chinesischen Medien eine Zeit lang darüber berichtet. Oft ist es aber so, dass eben solche Fälle wie Liu's Fall gar nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil sie eben schon von den lokalen Behörden vertuscht werden.
Die Beamten auf dem Land werden denn auch in ihrem Bericht zitiert mit den Worten «Hier sind wir das Gesetz». Also von dem her gesehen, welche Möglichkeiten gibt es in der Realität, sich in einer solchen Situation gegen Behördenwillkür zu wehren?
Es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten. Also eben eine Möglichkeit ist, auf sich aufmerksam zu machen und dann zu hoffen, dass die Medien einem vielleicht helfen. Das ist aber auch nicht garantiert. Es gab kürzlich einen Fall in Südwestchina, da wurde ein Schüler von Klassenkameraden über Jahre hinweg gemobbt und schließlich in den Tod getrieben, vielleicht sogar auch direkt umgebracht. Das ist noch unklar. In dem Fall war es so, dass unter den Schülern, unter den Tätern, also unter diesen Kindern, auch Kinder von einflussreichen Lokalbeamten waren und dieser Vorfall eben vertuscht wurde. Und erst als sich die Mutter wehrte, als ganz viele Leute protestierten, berichteten dann die Medien darüber und der Fall wird jetzt von ganz oben erneut untersucht. Aber wie gesagt, das ist nicht garantiert, da muss man auch ein bisschen Glück haben.
Die Medien spielen in dem Sinne eine Kontrollrolle, wenn ich sie richtig verstehe. Dazu kommt jetzt ja, dass China derzeit seine Justiz reformiert. Inwiefern hilft diese Justizreform denn ganz konkret, die Bevölkerung vor solchen willkürlichen Verhaftungen zu schützen?
Ja, soweit ist man leider noch nicht. Es geht jetzt erst einmal darum, die Justiz, die Gerichte zu modernisieren, sie transparenter zu machen. In vielen Städten werden bestimmte Verhandlungen zum Beispiel deswegen sogar schon im Internet übertragen. Dann gibt es Bemühungen, dass man die Gerichte eben unabhängiger macht von solchen Lokalchefs. Aber das gilt jetzt eher für größere Orte, auch eher für urbanere Gebiete. Auf dem Land, jetzt wie in diesem Fall von Liu Rengwang, ist man noch nicht so weit. Das ist sicher ein sehr, sehr langer Weg. Und die Zentralregierung hat auch schon klar gemacht, dass eben eine solche Reform nicht bedeutet, dass es in China eine Gewaltentrennung geben wird, wie wir das im Westen kennen, sondern eben, dass die Partei weiterhin klar über den Gerichten steht. Das heißt, einen Rechtsstaat jetzt wie bei uns, den gibt es in China nicht und wird es so schnell auch nicht geben.
Das heißt, einen vollumfänglichen Schutz vor dem Staat, den wird es nicht geben, aber möglicherweise einen größeren Rechtsschutz, als es heute der Fall ist.
Ja, das hofft man. Also vor allem bei eben Kriminalfällen oder auch bei zivilgerichtlichen Verhandlungen, wo jetzt die oberste Regierung nicht betroffen ist, wo es auch nicht um politische Fälle geht, da will man den Leuten schon mehr Rechtsschutz geben. Aber wie gesagt, das ändert nichts am System. Das ändert auch nichts daran, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die Partei, die Regierung am Schluss das letzte Wort hat.
Sagt unser China-Korrespondent Martin Aldrovandi im Rendezvous. Gleich 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über einen Heimbub berühren wie im Animationsfilm «Ma vie de courgette» jedoch eine wahre Geschichte und dementsprechend eine mit weitreichenden Folgen. Zuerst aber noch die Schlagzeilen mit Julia Villino.
Der Bundesrat verschärft die Maßnahmen gegen das gesundheitsschädliche Gas Radon. Er hat die zulässige Konzentration in Wohn- und Aufenthaltsräumen gesenkt. Der radioaktive Stoff Radon kann Lungenkrebs verursachen. Leichte Verstöße gegen insgesamt 16 Bundesgesetze sollen künftig mit einer Ordnungsbuße erledigt werden können. Bisher gibt es solche Bußen nur bei Verstößen gegen das Straßenverkehrs- oder das Betäubungsmittelgesetz. Der Bundesrat hat die Bußenliste erweitert und die Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. In der Türkei haben die Behörden bei landesweiten Razzien rund 1000 Personen festgenommen. Die Nachrichtenagentur Anadolu meldet, die Aktion habe sich gegen Anhänger des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen gerichtet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.